Ich möchte mich auch nochmal bedanken bei euch, Matze, Dami, ja, dass ihr das übernehmt, so ganz spontan. Das ist echt super. Ich habe es nicht geschafft, die Predigt so zu gestalten, dass es vielleicht auch für Kinder interessant wäre. Aber auch ich möchte jetzt zu Beginn, bevor wir anfangen, noch beten. Ich möchte dir danken, lieber Herr, dass du selber reden möchtest zu uns, dass du gegenwärtig bist, dass es so ein großes Vorrecht ist, dass wir jetzt hier sein dürfen miteinander, um auf dein Wort zu hören. Rede du selber, Herr. Amen. Ja, auch ich möchte einsteigen mit der Weihnachtsgeschichte, so wie der Hermann das gemacht hat. Und im Grunde genommen ist es ja auch jedes Jahr immer das Gleiche. Das ist auch das Herausfordernde. Im Prinzip, wir könnten nichts anderes verkündigen, als dass Gott Mensch geworden ist. Und so hieß es in der ersten Weihnachtspredigt vor mittlerweile mehr als 2000 Jahren, hieß es, fürchtet euch nicht. So begann die erste Weihnachtspredigt damals, fürchtet euch nicht. Und das hat der Engel den Hirten auf dem Feld von Bethlehem verkündet. Und ich habe mir so gedacht, aktuell ist sie bis heute geblieben. Da haben wir uns auch gesagt, Gottes Wort verändert sich ja nicht. Es hat Bestand und Gültigkeit in alle Ewigkeit. Und gerade heute hören wir dieses fürchtet euch nicht, vielleicht in einer ganz besonderen Art und Weise. Zeiten von Corona, da ist Angst, da ist Unsicherheit, da ist Einsamkeit in allen unseren Bereichen von unserem Leben bemerkbar. Man merkt, dass Freundschaften auf Abstand ziemlich schwer zu leben sind. Man merkt, wenn sich Familien teilen müssen über die Feiertage und sich in Etappen treffen müssen, dann ist das ganz spannend. Man merkt Gemeinde oder hier auch in unserer Gemeinde, dass man sich immer neue Wege und neue Zeiten überlegen muss, um Gottesdienste zu gestalten, weil wir ja nicht nach 8 noch außer Haus sein darf. Die AHA-Regeln, die sind fester Bestandteil mittlerweile in unserer Gesellschaft. Der Inzidenzwert kann man jeden Tag in der Zeitung nachlesen. Und ich freue mich jetzt einfach, dass wir trotz alledem unseren Gottesdienst hier feiern dürfen miteinander. Das ist sicher nicht selbstverständlich in dieser Zeit. Fürchtet euch nicht. Diese Botschaft des Engels damals auf den Feldern von Bethlehem gilt auch uns heute noch. Ich habe es gesagt. Und so wie die Furcht damals bei den Hirten gewichen ist und einer ganz tiefen Freude Platz gemacht hat, weil da lesen wir in der Weihnachtsgeschichte auch, als die Hirten alles gesehen, gehört und geprüft hatten, kehrten sie um und priesen und lobten Gott. Und ich wünsche mir das eigentlich auch für uns heute hier, dass man so heimgeht, dass man Gott lobet und ihn preiset. Die Hirten machten diese Weihnachtsbotschaft: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Sie machten diese Weihnachtsbotschaft nicht nur zu ihrer eigenen, sie machten diese Botschaft überall bekannt, die Botschaft des Retters, der in diese Welt gekommen ist. Verkündige euch große Freude. Darf ich euch fragen, kennt ihr alle diese tiefe Freude für euer Leben? Kennt ihr diesen Retter Jesus Christus? Ich denke, wir dürfen getrost sein, wenn das so ist, in allen Lebenslagen, auch jetzt in dieser Corona-Zeit, weil wir das wissen, wir haben einen Retter und Heiland, Jesus Christus. Und deshalb feiern wir Weihnachten, deshalb können und sollen wir uns freuen. Jesus ist geboren. Seit über 2000 Jahren geht diese Botschaft, dieses Evangelium nun über diese Welt. Ich habe mich mal schlau gemacht und nachgelesen. Im Urtext steht da wortwörtlich: Ich bringe euch eine frohe Nachricht. Oder man kann auch übersetzen: Ich evangelisiere euch. Die Weihnachtsbotschaft ist also eine Freudenbotschaft, ist ein Evangelium, das allen Menschen gilt. Euch ist heute der Retter geboren. Das ist es. Das galt damals den Hirten auf dem Feld und das gilt heute uns. Mehr kann ich euch heute nicht bringen. Aber mehr braucht es auch nicht. Diese Botschaft reicht und befreit zu einem neuen Leben. Ein Leben der Freude, der Zuversicht und der Hoffnung. Wenn ich diesen Retter annehme, für mich ganz persönlich, erst dann werde ich den Grund von Weihnachten in seiner ganzen Tiefe verstehen und erfassen können. Mir ist ein Lied eingefallen, man hat schon viele Lieder gehört. Da heißt es: Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt reißt aus allem Jammer. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Sie gilt jedem Menschen ganz persönlich, dir und mir. Wir brauchen diesen Retter, weil wir ohne ihn verloren gehen. In dem Vers 4 von dem gleichen Lied heißt es noch: Er nimmt auf sich, was auf Erden wir getan, gibt sich dran, unser Lamm zu werden, unser Lamm, das für uns stirbet und bei Gott für den Tod Gnad und Fried erwirbet. Für dich und für mich. Der Hermann hat es in der Einleitung auch schon gesagt, man müsse beides sehen. Man könnte nicht nur die Krippe sehen, man müsse auch das Kreuz sehen. Und so möchte ich euch heute diesen Retter, der gekommen ist, ganz neu vor Augen führen. Jesus wurde ja schon lange Zeit, bevor er als kleines Kind auf diese Welt kam, von den Propheten des Alten Testaments angekündigt. Und im Grunde genommen war ja eigentlich auch das Alte Testament Adventszeit, wenn man es so sehen möchte. Ein Warten auf diesen Retter, der angekündigt worden ist. Ich möchte mit euch circa 700 Jahre vor diesem ersten Weihnachten einsteigen. Ein Text aus dem Propheten Jesaja, der Hermann hat schon gesagt, dieser Text ist mir wichtig geworden, als uns der Ernst Günther vor gut 2 Wochen Jesus als unseren König vorgestellt hat. Dort haben wir im Propheten Zacharia gelesen, da heißt: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Ich möchte heute einen Text lesen aus Jesaja 42, die Verse 1 bis 8. Und dort heißt es: Siehe, das ist mein Knecht, auf den ich mich verlassen kann, sagt Gott, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel erschuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Bis hierher. Was mir beim ersten Lesen so des Textes in den Sinn gekommen ist, in diesem Abschnitt, da stecken unheimlich viele Namen für Jesus drin. Zum Teil versteckt, das gebe ich zu, und nur durch den Auftrag, den Jesus hatte, herauslesbar. Jesus wird hier zum Beispiel bezeichnet als der Knecht Gottes oder als der Auserwählte Gottes. Jesus als der Rechtsbringer und Rechtsgründer, Jesus als der Stille, der Erbarmer, als das Licht, Jesus als Bündnisträger und als Befreier. Alles das ist Jesus. Alles das möchte er dir und mir sein. Und an all das dürfen wir auch denken, wenn wir das kleine Kind in der Krippe anschauen. Er ist derjenige, auf dem die ganze Ehre Gottes liegt. Keinem anderen will er diese Ehre geben, sagt Gott selber. Drei Punkte sind mir hier wichtig geworden. Der erste, Jesus von Gott bestätigt und auserwählt. Der zweite, Jesus von Gott befähigt und beauftragt. Und der dritte, Jesus von Gott geehrt. Und ich habe mir gedacht, eigentlich sind es drei Wahrheiten, für die Gott selbst gesorgt hat und noch sorgen wird. Dieser Weg, den wir über den Knecht Gottes gezeigt bekommen, reicht weit über sein erstes Kommen an Weihnachten vor 2000 Jahren hinaus und ist deshalb für uns heute so wichtig. Der erste Punkt, Jesus von Gott bestätigt und auserwählt. Siehe, das ist mein Knecht, auf den ich mich verlassen kann, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, sagt Gott. Viele Menschen, damals wie heute, stellen Jesus in Frage. Im Volk der Juden von damals entstand sogar eine Spaltung. Und da lesen wir im Johannes Kapitel 7, da haben sie gesagt, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Sie wussten nicht, wie sie diesen Jesus einordnen sollten. Ist er der Messias? Ist er der Retter, auf den sie gewartet haben, oder ist er es nicht? An Jesus scheiden sich die Geister. Und es ist bis heute so geblieben. Heute glaubt man, wenn es gut geht, vielleicht noch an einen Gott. So hört man es immer wieder, wenn man mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommt. Aber mit Jesus können die wenigsten etwas anfangen. Und ich denke, deswegen können die Menschen auch heutzutage Weihnachten gar nicht mehr in rechter Weise einordnen. Dabei gibt Gott selbst Zeugnis von seinem Sohn. Er bestätigt ihn in vierfacher Weise. Auch das kann man nachlesen in 1. Johannes 5, im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 33 und folgende. Da ist Johannes der Täufer als der Wegbereiter. Er legt ein Zeugnis ab. Das sind die Werke, sagt Jesus selber, die ihm der Vater gegeben hat. Die legen Zeugnis von ihm ab. Der Vater selbst bei seiner Taufe und auf dem Berg der Verklärung und auch die Schrift selber. Und so lesen wir hier an dieser Stelle, siehe, das ist mein Knecht, auf den ich mich verlassen kann. Und schon an diesem siehe könnte man jetzt eigentlich stehen bleiben. Siehe bedeutet doch so viel wie, schau doch mal genauer hin. Richte deinen Blick mal auf das Wesentliche. Schau hierher. Nimm dir einen Augenblick. Halte inne. Denk mal nach. Das ist sicher nötig, um Jesus als Gottes auserwählten Knecht zu erkennen. Jesus wird hier von Gott selbst bestätigt. Er ist mein Knecht, auf den ich mich verlassen kann. Jetzt gibt es heute eigentlich keine Knechte mehr in dem Sinn. Aber was würdet ihr sagen? Was macht eigentlich einen guten Knecht aus? Wie muss der sein? Was sollte der können? Ein guter Knecht? Die Frage habe ich mir gestellt. Ich habe gedacht, ein guter Knecht muss auf alle Fälle fleißig sein. Er muss schaffen können. Er muss verlässlich sein. Er muss gewissenhaft sein. muss auch treu sein. Und wenn Gott hier von seinem Knecht spricht, auf den er sich verlassen kann, dann zeigt uns Gott hier in Jesus im Prinzip alle diese Eigenschaften eines guten Knechtes. Jesus hat dies alles in sich vereint. Warum? Jesus sagt mal, ich kann nichts von mir selbst aus tun, sondern nur, was ich den Vater tun sehe. Nur was er den Vater tun sieht, das tut gleicherweise auch der Sohn. Johannes 5, Vers 19. Er war also ganz in dem Willen seines Vaters. Er war eins mit Gott. Und das von der Krippe in Bethlehem bis hin zum Kreuz auf Golgatha. Auch das Kreuz müssen wir sehen. Ich habe es vorher schon gesagt, wenn wir Weihnachten in rechter Weise verstehen möchten. Knecht zu sein heißt, einen Auftrag zu haben, heißt zu dienen. Ein Knecht ist also in erster Linie ein Beauftragter und ein Diener. Und Jesus sagt von sich selber, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben zu einer Erlösung für viele. Matthäus 20. Einem Knecht gibt man normalerweise einen Auftrag, den er zu erledigen hat. Er muss nicht selber denken und entscheiden und überlegen. Er sollte nur, wenn möglich, alles genau nach Anweisung ausführen und gehorsam sein. Und so habe ich mir gedacht, wenn wir uns Gedanken machen über den Knecht Gottes, dann müssen wir uns auch zwangsläufig Gedanken über den Auftrag machen, den dieser Knecht auszuführen hat. Weihnachten war der Beginn dieses Auftrages. Gott selbst wird Mensch in Jesus, seinem Sohn. Ich bin deswegen auf diesen Text gekommen, weil ich denke, wir bleiben vielleicht oftmals viel zu lang und viel zu sehr bei der Krippe in Bethlehem stehen und sehen nicht, was Jesus in diese Welt getrieben hat und welches Ziel er verfolgt, welchen Weg er gegangen ist. Weihnachten ist immer eine ganz persönliche Anfrage an jeden von uns, weil dieses Kind in der Krippe der bestätigte Knecht Gottes ist, der den Auftrag hat, das Recht in dieser Welt aufzurichten und zu gründen. Nicht politisch mit vielen Worten, nicht mit Macht und Revolution, sondern still und leise in den Herzen der Menschen, bei dir und mir. Wir sind nämlich nach dem Sündenfall aus dieser Gerechtigkeit Gottes gefallen, seit damals im Garten Eden. Mir ist ein Zitat begegnet, da heißt es, die Gerechtigkeit der Welt verändert vielleicht die jeweilige Situation. Die Gerechtigkeit Gottes aber verändert und rettet den Menschen für die Ewigkeit. Jesus ist diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, sagt uns sein Wort, Römer 3, Vers 21. In ihm spricht uns Gott wieder gerecht. Heißt für uns, wir können diesem Kind in der Krippe nicht neutral gegenüberstehen. Entweder wir nehmen dieses Geschenk Gottes an oder wir lehnen es ab. Eine Stelle, die mich persönlich schon sehr lange berührt, in Philipper 2, steht die und das verdeutlicht und zeigt uns den Weg auch, den Jesus als dieser Knecht für jeden von uns gegangen ist. Dort lesen wir, er, also Jesus, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Jesus wurde Knecht. Das war sein Weg. Für das hat er sich entschieden. Ein König wird zum Knecht. Einer, der ganz oben war, geht den Weg ganz nach unten. Einer, der Herrlichkeit hatte, tauschte diese Herrlichkeit, die er bei Gott hatte, tauschte diese Herrlichkeit ein und nahm Ablehnung, Schmerzen, Spott und Hohn auf sich. Er hielt diese Herrlichkeit, die er bei Gott hatte, nicht krampfhaft fest, lesen wir. So wie ein Dieb seine Beute, seinen Raub krampfhaft festhält. Nein, er hat sie losgelassen, drangegeben. Er, der reich war, wurde arm, damit wir Armen reich werden können. 2. Korinther 8. Er entäußerte sich. Ich finde das so ein geniales Wort. Das heißt, Jesus hat die Stellung, die er hatte, verlassen. Er, der Gott war, wurde Mensch. Er, der Herrlichkeit hatte, gab diese auf und kam in Niedrigkeit. Er, der alles hatte, war bereit, nichts mehr zu haben. In Jesaja 53 heißt es, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er, verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und Leiden, einer, von dem man das Angesicht verbirgt. Das war dieser Knecht. Bleibt natürlich die Frage, warum er diesen Weg als Knecht gegangen ist. Hätte es keine andere Möglichkeit gegeben? Er tat es für mich und für dich, weil wir Erlösung, Gerechtigkeit und Heil brauchen. Er tat es, weil er uns diese Gerechtigkeit vor Gott erworben hat und sie uns anbietet. Von der Krippe bis zum Kreuz hat ihn nur seine Liebe zu mir getrieben. Das ist die Anfrage, die Weihnachten und Ostern mir in gleicher Weise stellt. Sehe ich diese Liebe des Retters? Der Knecht wurde, damit ich Befreiung und Rettung erfahren kann? Und wie entscheide ich mich? Siehe, das ist mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Wohlgefallen, das ist auch so ein Wort, das man heute eigentlich nicht mehr gebraucht. Man kann das auch übersetzen mit Freude oder Behagen. Aber Gott drückt dieses Wohlgefallen zu seinem Sohn auch noch an ganz anderen Stellen aus. Bei der Taufe Jesu zum Beispiel, da heißt es, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Oder auf dem Berg der Verklärung sagt Gott, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Gott bekennt sich zu seinem Sohn. Er sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und ein Bekenntnis ist ja immer auch eine Stellungnahme. Gott stellt sich ganz hinter seinen Sohn. Jesus bekommt quasi das Prädikat von Gott selbst ausgestellt. Gott wohlgefällig. Stiftung Warentest 1,0. Es gibt nichts an Jesus, was Gott nicht gefallen hätte. Da war nichts, was Gott beanstandet hätte. Es gibt keinen geeigneteren als den Sohn selbst. Er war der, an dem Gottes Seele wohlgefallen hatte. Jesus war also ganz anders als wir Menschen, obwohl er ja ganz Mensch war. Das müssen wir an dieser Stelle schon feststellen. Über uns heißt es, wir mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollen. Von uns ist keiner gerecht, auch nicht einer. Römer 3. Wir sind also alles andere als Gott wohlgefällig. Und mit Jesus kam Gottes Wohlgefallen, auf diese Welt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Lukas 2, auch Weihnachtsgeschichte. Gottes Wohlgefallen drückt also seine Liebe und Zuwendung zu uns Menschen aus. Jesus wurde Mensch. Er war Mensch, gleich wie wir, doch ohne Sünde, sagt uns der Hebräerbrief. Das ist der Grund, warum Gott Wohlgefallen an Jesus hatte. Er war ohne Sünde. In 2. Korinther 5 lesen wir, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Und dann heißt es 2 Verse weiter, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. An dem Leben Jesu können wir erkennen, was Gott wohlgefällig ist. Wie er sich Leben in seiner Gemeinschaft gedacht hatte, durch Jesus können wir in den Augen Gottes auch wieder wohlgefällig werden. Deshalb kam Gott in die Welt. Wenn wir Jesus anschauen, wie er war, was er tat um unseretwillen, was er erduldet hat wegen meiner Schuld, wenn wir unseren Blick weg von der Krippe auf das Kreuz richten und das im Glauben annehmen, wenn wir uns an ihn halten, auf ihn hören und unsere Leiber hingeben, heißt es in Römer 12, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer an ihn, dann sind wir Gott wohlgefällig. Jesus wurde von Gott bestätigt als Knecht. Er war auserwählt von Gott. Auf ihm lag Gottes Wohlgefallen. Das Zweite, Jesus ist von Gott befähigt und beauftragt. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Gott rüstet seinen Knecht für seinen Auftrag. Als Jesus getauft war, tat sich der Himmel auf und der Geist Gottes kam auf ihn wie eine Taube herab, lesen wir in Matthäus 3. Und im Alten Testament, auch Jesaja 11, heißt es, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Oder Jesaja 61, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Gottes Geist befähigt und beauftragt. Jesus wurde beauftragt, das Recht zu den Heiden hinauszutragen. Wie das geschehen soll, sagt uns Vers 2. Da heißt es, er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Straße hören lassen. Gerade heutzutage hören wir ja wieder viele Stimmen auf der Straße. Ich habe mich gefragt, was sind das für Stimmen, die wir da hören? Demos gegen dies und das. Lichtspaziergänge gegen Corona-Bestimmungen, Fridays for Future-Bewegungen. Es sind Revolutionäre, habe ich mir gedacht. Sie sind laut, wollen überzeugen. Jesus ist ganz anders. Er wird nicht schreien. Er wird nicht laut sein, kein Aufhebens machen. Jesus machte keine Schlagzeilen, als er über die Erde ging. Er ging weg, als man ihn zum Brotkönig machen wollte. Er gebot den Menschen, die er geheilt hatte, ihn nicht offenbar zu machen. Dieses Wort, er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, hat sich bei seinem ersten Kommen in diese Welt erfüllt. Er kam als kleines Kind im Stall zur Welt, unscheinbar, still. Seine Stimme hören wir nicht auf den Gassen. Er drängt sich auch niemand auf. Ihn hören wir nur in der Stille. Die Weihnachtszeit erleben wir immer mehr als eine hektische und laute Zeit. Dieses Jahr vielleicht nicht. Der Lockdown ist da. Vielleicht schenkt uns Gott dadurch die Möglichkeit, ihn wieder ganz neu zu hören. Das wäre doch auch positiv in dieser ganzen Zeit. Gott befähigt und beauftragt seinen Knecht. Ich, der Herr, lesen wir in Vers 6, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Das ist der Auftrag und die Zusage Gottes an seinen Knecht. Ich habe dich berufen, ich will dich behüten, ich will dich setzen zum Bund und zum Licht. Gott selber ist es, der diesen Bund aufgerichtet hat in seinem Sohn. Er selbst bindet das Heil an Jesus, sein ganzes Erbarmen und die Erlösung. Jesus wird seinen Auftrag, mit dem ihn Gott gesandt hat, erfüllen. Er wird ein Erbarmer sein. Man lese, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen, noch den glimmenden Docht auslöschen. Ich habe auch nachgelesen, die Hirte damals hatte Flöten aus Schilfrohren. War so ein Rohr geknickt, dann konnte man es nur noch wegwerfen, weil nicht mehr in rechter Weise darauf gespielt werden konnte. Der glimmende Docht, wenn wir Kerze ausblasen, dann ist doch manchmal noch so ein ganz kleiner Funke in dem Docht drin. Und eigentlich geht die Kerze dann vollends aus. Bei Jesus ist es ganz anders. Er wirft nicht weg. Er löscht nicht aus. Für ihn gibt es keine hoffnungslose Fälle. Er nimmt sich um Menschen an, die zerbrochen sind, deren Herz zerbrochen ist. Er kümmert sich um solche, die gebunden in Kerkern liegen. Das heißt, er befreit von Bindungen, führt in die Freiheit. Ihm ist nichts unmöglich. Er führt selbst Menschen aus der Dunkelheit der Sünde ins Licht. Und er öffnet die Augen der Blinden. Jesus heilt, richtet auf, nimmt an und verändert Menschen, die ihn annehmen. Das hat er damals getan, das tut er bis heute. Das ist die frohe Botschaft. Deshalb feiern wir Weihnachten. Und der letzte Punkt, nur noch kurz, Jesus von Gott geehrt. In Vers 8 haben wir gelesen, ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Jesus hat damals viele Menschen geheilt. All das passierte in seiner Gegenwart. Es waren Zeichen und Wunder, die er getan hat. Jesu erstes Kommen hat Spuren hinterlassen in dieser Welt und Menschen verändert. Aber unser Text weist uns auch auf sein zweites Kommen hin. In Vers 4 lesen wir, er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Das steht noch aus. Jesus wird das Recht auf Erden gründen. Er selber wird für Gerechtigkeit sorgen in einer Welt, wo so vieles ungerecht ist. Offenbarung 2, 27 sagt Jesus, er wird mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie ich es von meinem Vater empfangen habe. Ich werde mit einem eisernen Stab weiden. Er wird nicht ermatten, er wird nicht müde werden, das zu tun. Es wird ihm auch nicht zu viel, wie mir manches oftmals zu viel wird. Er wird nicht zusammenbrechen unter dieser Last, bis alles vollendet ist, wozu er in diese Welt kam. Und Gott wird ihn dafür ehren. Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Für mich wurden diese beiden Worte kein anderer so eindrücklich, weil wir hier den Absolutheitsanspruch Gottes sehen. Es gibt keinen anderen. Es gibt keine zweite Option, es gibt keinen Plan B. Schon bei Mose heißt es, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir sehen Gott hier als einen eifernden Gott, einen eifersüchtigen Gott, der keine anderen Götter oder Götzen neben sich duldet. Er wird seine Ehre nicht teilen. Weihnachten lädt uns ein, einzuschlagen in das Angebot Gottes. Er sagt uns, in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Allein in ihm ist das Ja und das Amen gesprochen auf alle Verheißung. Jesus allein wird dieses Recht unter den Völkern aufrichten bei seinem zweiten Wiederkommen in diese Welt. Dort wird er nicht als kleines Kind erwartet oder uns als Knecht begegnen, sondern als König und Herrscher dieser Welt. Und Gott selber wird ihn dafür ehren. Weihnachten zu feiern bedeutet zu wissen, dass dieser Knecht Gottes für mich in diese Welt gekommen ist, um mich zu befreien und zu erlösen. Bedeutet aber auch, in Erwartung und mit Freude ihm entgegenzugehen, wenn er wiederkommen wird und das Recht auf Erden gründen wird. In dem Sinn wünsche ich euch gesegnete Weihnachtszeit. Amen. Ich möchte noch beten. Da möchte man dir von ganzem Herzen Dank sagen, lieber Herr, dass du Mensch geworden bist, mir zugute, dass du den Weg gegangen bist, der letztlich hinauf ans Kreuz ging. Danke, dass wir das wissen durften und annehmen durften für unser Leben auch. Aber danke, dass wir dir auch entgegengehen dürfen, weil du wiederkommst und das Recht auf Erde gründen wirst, dass dich nichts und niemand abhalten kann und dass du uns einfach auch zu dir holen wirst. Wir danken dir einfach, dass wir dir gehören, dass wir diese frohe Botschaft auch in unserem Herzen tragen dürfen. Schenk, dass wir es auch machen wie die Hirte damals, dass wir sie hinaustragen, auch in, gerade jetzt in dieser Zeit, wo so viel Not ist auch. Und lass uns da solche sein, die Freude im Herzen tragen und auf die Lippe auch, für jeden auch ein gutes Wort haben. Und so danken wir dir jetzt einfach, dass wir dich darüber loben und dich preisen dürfen und dir die Ehre geben, Herr. Amen.